Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 14. März 2024. Mein Name ist Anna Kalinowski. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und schön ist auch, dass Malte und Volker sich hier wieder eingefunden haben. Hallo, ihr beiden.
Hallo, Anna.
Hallo.
Wir haben natürlich auch diese Woche wieder drei Tech-News für euch dabei. Es geht los mit den beschädigten Untersee-Internetkabeln im Roten Meer und was das für Auswirkungen hat. Dann diskutieren wir die Forderung der Free Software Foundation Europe nach einer vollen Geräteneutralität. Und zum Schluss schauen wir uns an, ob wir uns vielleicht langsam von der Raumsonde Voyager 1 verabschieden müssen. Damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt's wie immer auch eine What the Fuck News, ein Nerd-Geburtstag und das Quiz. Dann würde ich sagen, mit allen Live-Zuschauern einmal ab in den Live-Chat. Und dann geht's auch direkt schon los. Im Roten Meer sind gleich vier Untersee-Internetkabel beschädigt worden und der Internetdatenverkehr zwischen Teilen Asiens, Nordafrikas und Europas ist beeinträchtigt. Die Ursache ist noch nicht abschließend geklärt und weil die Kabel in einer Meerenge zwischen Eritrea, Djibouti und dem Jemen liegen, wo gerade die Houthi-Miliz Angriffe auf die zivile Schifffahrt verübt, ist auch eine schnelle Reparatur nicht möglich. Wie gravierend sind denn die Schäden? Also was für Auswirkungen hat das dann auf die Internetnutzung?
Ich muss aufgrund der aktuellen Lage gleich mal deine schöne Anmoderation sprengen.
Na toll.
Denn es ist tatsächlich so, dass wir heute Nachmittag jetzt die Neuigkeit bekommen haben, dass auch vor Westafrika jetzt augenscheinlich mehrere Internetkabel, Seekabel durchtrennt wurden, beziehungsweise zumindest ausgefallen sind. Die genaue Ursache wissen wir noch nicht, aber es ist ja naheliegend, dass da irgendwas in der Richtung ist. Das hat ja zur Folge, dass unter anderem in Südafrika jetzt massive Internetausfälle sind, also dass viele Dienste, globale Dienste wie WhatsApp, X, Microsoft-Dienste, also Microsoft 365 und Teams und so weiter, nur schwer oder gar nicht erreichbar sind. Und ja, und das muss man jetzt so in der Ergänzung sehen, dieser Probleme im Roten Meer. Im Roten Meer wissen wir, um auf deine Frage zurückzukommen, dass augenscheinlich ein Anker da die Kabel durchtrennt hat. Und an und für sich ist das jetzt ein Vorgang, der laut Experten jetzt gar nicht so ungewöhnlich ist, dass diese Seekabel mal kaputt gehen. Also die sollen wohl so leicht kaputt gehen wie so ein Gartenschlauch. Aber das Problem ist halt, dass dieser Gartenschlauch halt etwas tiefer liegt und beziehungsweise eben auch spezielles Know-how braucht, um dann wieder zusammenzufügen. Und das natürlich jetzt gerade in einer Konfliktregion. Also die Reparatur an sich ist jetzt rein technisch gesehen weniger das Problem, das ist Business as usual und das hängt jetzt davon ab, wie lange das dauert, wie weit das nächste Reparaturschiff weg ist, das man da chartern kann. Aber es ist halt die Frage, ob man jetzt in dieser Konfliktregion unproblematisch da rankommt, ob man von den Ländern, in deren Küstengebiet das möglicherweise liegt, die entsprechenden Genehmigungen zeitnah bekommt und dann kann das schon mal halt ein paar Wochen dauern, bis das dann repariert ist. Und wenn man jetzt natürlich dann dieses Afrika-Problem jetzt dazu nimmt mit der Westküste, und falls sich das jetzt verdichtet, dass das tatsächlich auch ein größerer Ausfall ist, ja, dann hat der afrikanische Kontinent natürlich gerade ein riesiges Problem.
Ich fand das Bild mit dem wie einen Gartenschlauch, den man kaputt macht, den macht man ja typischerweise kaputt, entweder weil jemand dran nagt oder weil man mit dem Rasenmäher drüber fährt. Hier ist ja mal die Frage, wie ist das eigentlich entstanden, ist der Schaden entstanden? Ne? Ich glaube ja, die Vermutung ist häufig irgendwie so ein Schleppanker, der dann was kaputt macht, weil man ja sonst kaum dran kommt. Und dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, war das eigentlich vorsätzlich? Und auch das wäre ja nochmal so ein zusätzlicher Aspekt, wenn man einerseits sagt, naja, man hat da eine Konfliktregion auf der einen Seite, und wenn es zufällig kaputt gegangen ist, ist es trotzdem schon schwierig genug, da jetzt Reparaturen zu veranlassen. Wenn es aber vorsätzlich passiert ist, kann man sich auch gefasst darauf machen, dass es, selbst wenn man die Genehmigung hat, möglicherweise noch andere Behinderungen gibt und das vielleicht auch gar nicht mal ungefährlich ist, diese Reparaturen durchzuführen. Ne?
Ja, also im aktuellen Fall scheint es ja mittlerweile so zu sein, dass es ja dieser gesunkene Düngemittelfrachter Ruby Ma war, der mit seinem Anker, dass diese Kabel durchtrennt hat. Die Besatzung hatte den versucht noch schnell zu fixieren, hatte aber jetzt keine feste Ankerposition mehr erreicht und dann ist das Schiff abgedriftet, hat den Anker hinter sich hergezogen und der hat dann halt sozusagen den Meeresboden durchflügt und hat dann diese vier Internetkabel am Grund des Roten Meeres dann durchtrennt. Aber in der Tat, was du ansprichst, Volker, ist natürlich eine Sache, die jetzt dann eben ganz schnell auch wieder diskutiert wird und es ist ja auch gar nicht so abwägig, wenn man sich eben andere Regionen der Erde anschaut. Also das naheliegendste Beispiel ist ja die Sabotage an den Nord Stream Gas Pipelines. Das waren jetzt keine Kabel, aber da sieht man ja, dass ja sogar massivere Infrastrukturen, diese Pipelines sind ja wesentlich stabiler und da bedurft es ja Sprengungen, um sie außer Kraft zu setzen oder zu zerstören. Und wir lesen und hören ja auch immer wieder Berichte aus dem südchinesischen Meer, wo ja eben die Internetkabel, die nach Taiwan führen, ja auch schon diverse Male kaputt gegangen sind. Es waren immer rein zufällig Fischerboote, die da irgendwie dann involviert gewesen sein sollen. Aber dort wird ja eben vermutet, dass es dann eben auch aus China kommen könnte. Und ja, gerade diese Datenkabel bieten sich ja eben auch an für solche sogenannten grauen Angriffe. Also sprich, dass derjenige, der dahinter steckt, so im Verborgenen bleibt. Aber das ist natürlich trotzdem so im Sinne von Einschüchterung, Verunsicherung, ein gewisser psychologischer Effekt, der auch ausgelöst wird.
Klingt alles so ein bisschen wie James Bond, oder? Da gibt es so viele Unterwassergeschichten immer, wo dann Sachen auch unter Wasser sabotiert wurden. Irgendwie, ja, schon ein bisschen bizarr, das Ganze, die Situation da.
Kann man solche Kabel denn ein bisschen besser schützen?
Ja, also das grundsätzliche Problem ist natürlich, dass diese Kabel teilweise unendlich lang sind, ne? Also einige gehen ja wirklich über zehntausende Kilometer und jede Veränderung am Material oder jede Abschottung, die man da macht, wenn sie denn überhaupt so einfach möglich ist, dann geht sie natürlich massiv ins Geld. Und Lösungswege sind, ich meine, es gibt bestimmte Punkte, wo halt besondere Angriffsflächen sind. Also da, wo zum Beispiel im Roten Meer ist jetzt ja so ein ziemlich enger Korridor. Und da verlaufen ziemlich viele Kabel zwischen Asien, Afrika und Europa. Wenn man dort einmal mit dem Anker durchflügt, dann erwischt man natürlich relativ schnell relativ viele Kabel. Und das auch in einer Höhe oder in einer Tiefe, die dann halt auch leichter zu erreichen ist. In anderen Regionen ist das deutlich schwerer. Das Gleiche gilt ja eben in Küstennähe jetzt, ja auch in Europa teilweise bei Inseln. Also da kann man relativ schnell relativ viel Schaden auslösen. Und dann, wenn man das besser überwacht, kann man aber auch dann diese Gefahren dann da abwenden. Am Ende ist es dann so eine Sache, dass man, glaube ich, häufig dann nur reagieren kann. Also dass man eben zumindest schnell herausfinden kann, wer ist denn dafür verantwortlich? Welche Schiffe haben denn das verursacht und möglicherweise auch mit Absicht? Am Ende ist der beste Schutz, glaube ich, dass man einfach genug alternative Routen hat, dass man einfach genug Kabel, weitere Kabel hat, dass man schnell umschalten kann. So ist das ja im Roten Meer jetzt im ersten Moment auch gelaufen. Der Traffic war ja gar nicht so massiv beeinträchtigt, außer in einigen Ländern, die jetzt direkt am Kabel dran sind. Und dann ist es aber über Westafrika umgeleitet worden, ja, mit dem Effekt, den wir jetzt dann eben sehen.
Ein Grund mehr zu glauben, dass das vielleicht alles keine Zufälle sind, ne? Also nur die Frage ist, also kommt auch hier im Chat, wer genau profitiert eigentlich davon, wenn es jetzt auch eine Sabotage oder eben ein Angriff gewesen ist an der Stelle? Also wen legt man damit eigentlich so lahm, dass es da ernsthaft zu Problemen kommt? Das ist mir gar nicht so klar, weil es gibt ja auch immer noch zur Not eben die Option, über Satellit Internet zu betreiben. Da kann man das halt nicht ganz so einfach bewerkstelligen, aber sind natürlich die ganz großen Infrastrukturen, die da jetzt dranhängen an diesen Unterseekabeln.
Ja, und die Bandbreiten sind natürlich dann auch so ein Punkt. Also du kannst dir natürlich behelfen mit Starlink und so, aber um jetzt diese Bandbreiten da zu kompensieren, die durch diese Kabel bereitgestellt wurden, das kriegst du halt nicht so leicht hin. Und ich denke mal, ich meine, die Motivationen sind ja unterschiedlichster Natur. Wenn wir jetzt dann mal Taiwan nehmen, dann ist es ja vor allem der regionale Konflikt zwischen China und Taiwan und dass China die aus ihrer Sicht abtrünnige Provinz wieder vereinnahmen wollen. Und dann sind solche Geschichten, wenn sie denn von China ausgehen, ja auch eben so ein Einschüchterungsversuch, dass man eben zeigt, hey, eure Infrastruktur ist total angreifbar und das sind nicht nur eure Kabel, ihr seid es selber ja auch. Das ist so die Message, die da mitschwingt. In anderen Kontexten, wenn ja zum Beispiel tatsächlich diese Houthi-Miliz im Jemen dahinter steckt, dann ist es ein Angriff auf die westliche Welt, weil natürlich dann gerade, sag mal, die Datenwirtschaft ist ja sehr westlich dominiert und vor dem Hintergrund hat das auch eine Signalwirkung. Also ich glaube, dass solche Anschläge oder Sabotageakte jetzt nicht in erster Linie darauf abzielen, dass man jetzt Regionen langfristig oder mittelfristig vom Netz abkoppelt. Ich glaube, diesen Illusionen gibt sich auch keiner hin. Aber es sorgt natürlich für Aufmerksamkeit und beeinträchtigt auch die Wirtschaft zum Beispiel.
Wären wir denn hier in Europa oder auch in Deutschland darauf vorbereitet, wenn jetzt jemand an unsere Kabel gehen würde?
Ja, wir stehen insofern relativ gut da, weil wir sehr viele Landverbindungen auch noch haben. Also wir sind nicht in dem Maße von Seekabelverbindungen abhängig, wie das jetzt zum Beispiel in Afrika der Fall ist. Natürlich ja schon für den globalen Traffic, aber es ist ja so, dass ja auch gerade die großen Dienste auch viele Datencenter in Europa betreiben, einfach weil die Last sonst ja auch, die global eben über die Kabel müsste, viel zu hoch ist. Also ein Stück weit hilft das, das abzufedern. Europa ist ja auch mit durchaus mehr Kabeln angebunden an den Rest der Welt, als das zum Beispiel in Afrika der Fall ist. Das heißt nicht, dass wir 100% sicher sind. Das heißt aber, glaube ich, schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir völlig abgekoppelt werden, so gen Null tendiert. Das aber, man kann uns natürlich schon insoweit wehtun, dass dann eben ja, Verbindungen dann sehr lahm werden, wenn mehrere Kabel zum Beispiel dann ausfallen würden.
Im Chat wird auch gefragt, wie lange so eine Reparatur dauern würde, weil das ja hunderte Fasern sind. Könnt ihr das abschätzen? Du meintest ja, die Reparatur ist wahrscheinlich nicht so das Problem.
Ja, die dauert halt auch, ne? Also das ist natürlich, und es braucht auch Fachwissen, um das zu machen. Aber was ich so gehört und gelesen habe, ist halt, dass eben vor allem die Genehmigungsverfahren und dass man eben die Reparaturschiffe, von denen es auch also in ausreichender Zahl wohl welche gibt, aber eben auch, die müssen ja auch erstmal an diese Orte dahin kommen, die müssen ihre ganze Mannschaft dahin verlegen und das Material dort bereitstellen. Also das braucht schon ein bisschen Zeit. Das ist halt nicht so eine Sache wie jetzt, wenn jetzt bei dir im Vorgarten irgendwie ein Kabel gebrochen ist und dann kommt einer mit dem Spaten und hebt das aus und flickt das wieder zusammen. Das braucht halt schon ein bisschen Zeit.
Sollte man, wenn man jetzt sowas hört, überhaupt mal drüber nachdenken, wie man vielleicht anders das Internet von A nach B bekommt? Also irgendwas, was nicht so gut angreifbar ist?
Ja, also, wir hatten das ja eben schon. Ja. Ne? Also es gibt ja Kommunikationssatelliten, über die man auch Internetverbindungen herstellen kann, aber da sind dann eben die Bandbreiten oft nicht verfügbar, beziehungsweise die Kapazitäten für viele, viele Verbindungen gleichzeitig. Das ist sicherlich für essentielle oder kritische Kommunikation eine Lösung oder eine Möglichkeit als Fallback, aber sicherlich nicht für, ich sag mal, die Allerweltskommunikation, gerade zwischen Europa und den USA. Und wenn man sich vorstellt, wir sind von den USA abgetrennt, dann ist es schön, dass wir hier auch Datacenter in Europa haben, aber dann fehlt halt trotzdem ein ganz, ganz essentieller Teil des Internets. Also das mag man sich nicht vorstellen. Ich habe gerade, falls ich abgelenkt gewirkt habe, ich habe gerade noch mal geguckt, also ja, es gibt diverse Verbindungen, ne? Also einmal direkt zwischen Europa, Nordamerika, dann gibt es welche, die gehen am afrikanischen Kontinent vorbei Richtung Südamerika und von da wieder zurück und halt auch nochmal oben Richtung über Grönland. Aber also wenn man es drauf anlegt, unendlich viele sind das auch nicht. Ne? Also das kann man schon, wenn man wollte, kann man das schon durchaus kappen. Jetzt müsste man natürlich noch den Weg in die andere Richtung sehen. Wie viel der Kabel gehen denn eigentlich jetzt über den Kontinent Richtung Osten und von da dann Richtung Amerika? Aber das ist jetzt nicht beliebig viel. Und oft muss man sich da gar keine Gedanken machen. Oder hat man sich keine Gedanken gemacht, weil es wirklich Zufälle waren. Aber wenn man es drauf anlegt, glaube ich, braucht es gar nicht so wahnsinnig viel, außer vielleicht Koordination und Logistik, um sozusagen die Seekabel alle durchzutrennen, zu durchtrennen, würde man eigentlich sagen. Ne? Aber ihr wisst schon. Also das ist, wenn man sich Verschwörungstheorien ausmalt, ich glaube, dass das nicht so ein Riesen-Act wäre, das hinzubekommen tatsächlich.
Das wäre ja tragisch, dann könnte die heiße Show ja gar nicht mehr übertragen werden.
Ja doch, aber nicht in die USA halt, ne?
Ach so.
Naja, doch, das aber, geht ja schon, Internet wäre nicht weg. Internet wäre nicht weg. Wir haben ja in Deutschland den weltgrößten Internetknoten in Frankfurt. Also das ist ja nicht so, dass es nichts mehr gäbe, aber es fehlt halt ein wichtiger Teil.
Aber guck mal, hier schreibt ja auch jetzt jemand im Chat, wäre ein Angriff auf die europäischen Knotenpunkte wie Frankfurt nicht einfacher. Verdammt. Das könnte ja auch passieren und dann ist die heiße Schuh weg.
Ja, das geht gar nicht. Also das, ne, das kann man überhaupt nicht akzeptieren übrigens, sowas.
Wobei der D6 ja auch da Vorkehrung getroffen hat, dass es nicht das Datencenter gibt, sondern dass ja in Frankfurt an mehreren nicht bekannten Standorten da Datencenter sind und mittlerweile haben sie ja noch deutlich mehr Standorte in Deutschland, wo sie ja noch Knotenpunkte haben. Also ich glaube, so einfach ist das auch nicht mehr, wie man sich das jetzt so denkt. Wahrscheinlich ist die Seekabel-Variante eine, wo man schneller Effekte hat, dass man dann einfach für eine Verlangsamung da sorgt.
Und einer einfach mit so einer Kneifzange und weg.
Okay, Das sind ja gute Aussichten. Die heiße Show sollte einigermaßen sicher sein. Jawohl. Wenn wir das geklärt haben, dann können wir jetzt mal zu den wirklich, wirklich dramatischen Dingen auf dieser Welt übergehen in unserer What the Fuck News.
Die What the Fuck News der Woche.
Wegen Manipulationsverdacht. Agenturen ziehen Bild von Prinzessin Kate zurück. Diese Nachricht schockte Anfang der Woche die ganze Welt.
Was ist mit Anna passiert?
Ich habe natürlich das Bild, um das es geht, hier einmal für euch. Genau. Da hatten ja ganz viele Menschen, hatten ja auf das erste Lebenszeichen von Prinzessin Kate nach ihrer Bauch-OP gewartet. Und die wurden dann am Sonntag anlässlich des britischen Muttertags ein bisschen beruhigt, weil da ein Foto der Prinzessin mit ihren Kindern auf dem X-Account des Kensington Palasts veröffentlicht wurde. Allerdings löste das nur Kurzerleichterung aus, denn das Foto ist offenbar manipuliert worden. Nämlich da.
Ja, nicht nur. Es gibt tatsächlich ja noch gibt ganz noch viel mehr. Sachen, es gibt noch mehr Verdachtsstellen. Und auf den ersten Blick merkt man es vielleicht so gar nicht, aber dann gibt es ja die komische Fingerhaltung von dem Jungen. Und
das halte ich aber für Blödsinn
mit dieser Fingerhaltung. Ja, wahrscheinlich, da hätte man eher ein anderes Bild auswählen sollen. Aber wenn man schon manipuliert, hätte man auch die Finger gerade machen können. Also dann mal richtig, bitte.
Ja, auf jeden Fall fehlt da so ein Stück von der Jacke von der Prinzessin Charlotte. Und die Associated Press war die erste Nachrichtenagentur, die da die Unstimmigkeiten im Bild festgestellt hat und das Foto dann zurückzog. Genau, was da jetzt das Problem war, hatten wir schon. Und das hat riesige Wellen geschlagen. Die Echtheit wurde angezweifelt. In Großbritannien war das manipulierte Bild teilweise Top-Thema, obwohl an dem gleichen Tag auch noch die Oscars verliehen wurden. Aber es hat keinen interessiert. Nur, es war nur von Interesse, dass dieses Bild manipuliert war.
Gleich zwei lebensverändernde Top-Themen, oh je.
Ja. Das sind die wirklichen Probleme.
Ja.
Eigentlich wollten die Royals mit dem Familienfoto wahrscheinlich den ins Kraut schießenden Spekulationen um Kates Gesundheitszustand ein Ende setzen. Das Gegenteil ist jetzt aber der Fall. Kate sah sich deshalb höchstpersönlich gezwungen zuzugeben, dass sie wie viele andere Hobbyfotografen auch mit Fotobearbeitung experimentiert. Das scheint aber vielen Menschen nicht als Erklärung zu reichen, denn neben den Bearbeitungen wird auch die Aktualität des Bildes angezweifelt. Der Baum, der da hinter denen steht und ganz grün ist, der darf nämlich eigentlich anscheinend auch gar nicht jetzt grün sein zu dieser Jahreszeit. Ja. Was sagt ihr denn dazu? Drehen die Leute jetzt völlig durch, weil man irgendwie wegen KI gar nicht mehr weiß, was man glauben kann? Oder was ist das Problem an der ganzen Sache?
Ich hatte gleich das Bild vor Augen, wie Kate mit Lesebrille vor so einem CRT-Monitor sitzt und dann mit Photoshop 2.0 dann ihr Bild manipuliert.
Meinst du, die Royals haben noch so alte Hardware nur? Das ist ja traurig.
Ja, würde ich jetzt vermuten, weil ja da alles so ein bisschen antik ist, aber ja.
Ja, ich weiß nicht. Also das könnte man jetzt natürlich, also und ich glaube, das wird auch noch passieren, so forensisch auseinandernehmen. Da sind ja schon viele dran und im Internet gibt es jetzt natürlich noch ganz andere Fakes. Ne? Es gibt jetzt noch andere Vermutungen, andere Bilder, die jetzt angeblich oder wo sie angeblich drauf zu sehen ist, wo dann gezeigt wird in dem Bild, dass das eigentlich eine Manipulation, also eine Montage mit einem alten Bild ist und. Also das ist jetzt natürlich ein wunderbar gefundenes Fressen. Was ich gut dran finde, grundsätzlich ist, da haben Leute aufgepasst, das ist natürlich total eigentlich eine Nonsens-Nachricht, das Ganze. Abgesehen davon, dass man sich natürlich in Großbritannien oder in England natürlich speziell die Gedanken darüber macht, wie ist der Gesundheitszustand von der Prinzessin, das ist ja die eine Sache, aber dass man gemerkt hat, oh, da stimmt irgendwas nicht und dass auch die Royals oder auch irgendwelche offiziellen Organe nicht davor befreit sind, natürlich nachzuweisen, dass das möglicherweise real ist und das hätte man in diesem Falle sich natürlich durchaus überlegen können, wenn das erste Lebenszeichen seit November ist oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht, ne? Also vorher hat man sie nicht mehr in der Öffentlichkeit ja gesehen. Und insofern finde ich das ganz spannend. Und wenn sie es selber bearbeitet hat, finde ich das noch umso witziger. Deswegen, das war alles so ein bisschen strange, ne? Dass sie dann sagt, ja, oh, ich experimentiere auch damit. Das ist schon ein bisschen eigenartig gewesen. Und wenn da jetzt tatsächlich sich rausstellt, ja, mein Gott, die Bäume in England sind noch überhaupt nicht so weit zu dem Zeitpunkt gewesen, dann wirft das natürlich noch mehr Fragen auf. Aber die Leute fragen sich umso mehr, ist ein Bild echt oder nicht echt? Und das finde ich gut. Also das finde ich, das ist ja das Positive, was man das ziehen kann.
Ja, aber, ja, also wenn, wenn so ein, wenn das Quatschthema einen positiven Impact hatte, dann halt die Sensibilisierung dafür, wovor wir auch, sag ich mal, auch wir ja ständig eigentlich warnen, ne? Mit Blick jetzt auch auf KI-Erzeugnisse, dass die Wahrhaftigkeit von Bildern ja immer schwerer überprüfbar wird, beziehungsweise man eben kein Bild mehr trauen kann.
Aber meint ihr wirklich, dass das jetzt außerhalb von diesem Themenbereich die Leute da wirklich weiterhin dann genauso drauf achten werden?
Naja, zumindest spricht es eine breite Masse an, im Gegensatz zu Fachthemen, sage ich mal. Da ist es dann eher der klassische Interessierte, der dann halt dann sich das durchliest und vielleicht sensibilisiert wird. Aber dieses Reuel-Thema, das haben wir ja auch gesehen jetzt bei der, nach der Veröffentlichung unserer News, das spricht schon sehr große Bevölkerungskreise an. Nun kann man das ein bisschen komisch finden, dass solche Themen auch heute noch so viele Leute augenscheinlich hinterm Ofen hervorlocken. Aber ja, wir nehmen jetzt einfach mal zur Kenntnis, dass das so ist und dass eben dann Kate sozusagen der IT-Welt einen Dienst erwiesen hat, dass sie jetzt mal auf das Thema Bildmanipulation hingewiesen hat.
Also insofern, im Chat scheint es auch die Leute zu interessieren. Hier wird, was?
Es hat auch bei uns einfach wahnsinnig interessiert, dieser Artikel, einfach, ne, also den du genannt hast, ne,
ja,
der ist durch die Decke gegangen. Also auch in unserem Umfeld, und wir sind ja nun nicht irgendwie die Gala oder so, sondern einfach die Information, dass dieses Bild zurückgezogen wurde aufgrund von möglicher Manipulation, hat halt alle Leute dazu gebracht, sich diesen Artikel tatsächlich durchzulesen und sich zu fragen, okay, hätte ich das eigentlich erkannt? Weil so, wenn man es in dieser Größe so sieht, einfach so, ne, so auf dem, ne, so, so auf dem Viertel des Bildschirms, dann merkt man das vielleicht erstmal gar nicht und denkt sich gar nichts. Aber es ist gut, dass Leute trotzdem geprüft haben, dass es so ist. Und das macht mich ganz zuversichtlich. Dass es nicht alle nachprüfen, ist ja klar. Aber solange es welche nachprüfen und die Frage stellen, ist es gut.
Die Lehre, die wir daraus ziehen müssen, Volker, ist natürlich künftig nicht mehr Lego-Bau kommentieren im Livestream, sondern Royal Events als Volker so als neuer Rolf Seemann-Eggebert von Heise.
Ja, sehr gut. Danke, hervorragend.
Hier hat auch vorhin schon jemand geschrieben, die Royal News der Woche, vielleicht müssen wir die einführen.
Genau, und dann wir kommentieren einfach jegliche Bilder und überlegen, ob die eigentlich fake sind.
Ja, und schon seit ganz weit zurück. Genau.
Ja, also hervorragend, oder? Ich bin dabei, das wird großartig.
Vielleicht hat die Queen niemals gelebt, vielleicht war sie nur KI generiert.
Im Chat kommt gerade ein schöner Vorschlag oder ein Hinweis. Wenn im Hintergrund Elvis zu sehen wäre, hätten die Leute sofort die Echtheit des Bildes akzeptiert.
Aber leider ist da ein grüner Baum und das kann nicht sein.
Nee, grüne Bäume nicht im März. Leute, wo kommen wir denn da hin? Ich finde es großartig, ich finde es toll. Eigentlich kann man, also ich glaube, gefühlt jedes Bild aus, wie heißen diese ganzen Zeitschriften? Wie gesagt, in der Gala vielleicht nicht so, Frau im Spiegel und tralala, was man so sieht. Da sind ja so viele gefakte Bilder schon auf dem Cover drauf, dass es einem ganz schlecht wird.
Die Regenbogenpresse.
Die Regenbogenpresse, so heißt es, ja, genau, die Regenbogenpresse, ja, ja. Hervorragend, danke. Ich glaube, du bist aber, vielleicht müssen wir das dann im Duo machen, Malte. Ich glaube, du kannst das so, ich glaube, du kommst da ehrwürdiger manchmal rüber. Du hast so einen Sprachschatz, der da noch gut so passt, so einen erweiterten.
Ich habe tatsächlich in meinem journalistischen Vorleben auch schon mal mit einem Adelsexperten ein Interview geführt. Das war auch sehr interessant.
Okay.
Also die schwadronieren tatsächlich so viel rum über Spekulationen und können sich da richtig reinsteigern. Ich fand das sehr faszinierend.
Ja. Ich sehe schon, das wird unsere Zukunft.
Das sind auch, wie gesagt, die wirklich wichtigen Themen, die wir auf dieser Welt haben. Aber ich muss euch enttäuschen, wir müssen jetzt leider mit den weniger wichtigen Themen wieder weitermachen.
Schade, doch nicht Heise Tech and Royal.
Ja, Markus hat doch bestimmt einen Quiz für uns vorbereitet zum Thema.
Da kann ich euch schon mal sagen, es geht nicht um die Royals heute im Quiz.
Oh, och, Manu.
Aber ich kann auch dazu sagen, ich hätte was beantworten können in dem Quiz diesmal. Sonst nicht so oft der Fall.
Da liegen wir bestimmt, dann können wir dich als Joker nehmen. Sagst du uns bei welcher Frage?
Nee, ich weiß bei jeder Frage die Antwort. Ja. Ich habe die doch hier stehen in meinem Skript. Ich muss euch ja dann sagen können, ob ihr richtig getippt habt oder
nicht. Ja, natürlich. Ach, schade.
Ja, wir können ja mal wieder Markus sonst einladen und dann kann ich mitraten.
Gute Idee.
Da wünsche ich mir dann aber ein Thema. So, aber wie gesagt, jetzt erstmal wieder zu den, ja, da würde ich vielleicht ganz gut mithalten können. Aber wie gesagt, jetzt zu den unwichtigen Themen wieder. Der Digital Markets Act ist ja am vergangenen Donnerstag in Kraft getreten und der soll ein höheres Maß an Wettbewerb auf digitalen Märkten wiederherstellen und auch die Interoperabilität und Datenportabilität zwischen einzelnen Diensten gewährleisten. Doch den Aktivisten der Free Software Foundation Europe geht das nicht weit genug und sie fordern volle Geräteneutralität. Was würde diese volle Geräteneutralität denn bedeuten?
Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich.
Nein, also ich stelle nur sehr gute Fragen.
Ja, natürlich, hervorragend. Ja. Das ist auch nur eine Hinhalteantwort.
Ja. Ja, soll ich was mal dazu sagen?
Wenn du möchtest, kannst du anfangen. Ja klar.
Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja bei der Initiative darum, dass wenn man ein Gerät erwirbt, dass man da x-beliebige Software drauf installieren kann. Also das, was der DMA ja jetzt so, ich sag mal, in Grundzügen etabliert. Es ist ja eben mitnichten so, dass man jetzt ja auf einem iPhone zum Beispiel künftig ein Betriebssystem installieren kann durch den DMA in Europa. Aber Apple wird ja zumindest dazu angehalten, dass sie eben den App Store nicht als alleinigen Vertriebskanal für Software dann eben da erlauben, sondern eben auch künftig alternative Marktplätze. Oder jetzt neuerdings, jetzt diese Woche kam ja noch die News bei uns, dass ja sogar einzelne Apps, aber nur wenn sie sehr rigide Kriterien erfüllen, dann auch eben dann da direkt geladen werden können künftig. Und die Aktivisten, die gehen hier noch einen Schritt weiter. Die sagen halt, das Ding soll komplett offen sein. Also sozusagen wie beim Jailbreak soll man dann halt dann da ja freie Software drauf installieren können. Und das betrifft aber jetzt nicht nur das iPhone, das betrifft dann alle möglichen Geräte, die man kauft, wo sie halt sagen, es sind ja im Grunde genommen Universalcomputer. Also sie könnten ja eben alles Mögliche machen und man könnte eben Software drauf installieren. Aber die Gatekeeper, die Hersteller sorgen dafür, dass das eben nicht der Fall ist. Und ja, die große Frage ist ja jetzt, ich habe da eine Meinung zu, geht das zu weit oder ist das eigentlich der logische nächste Schritt?
Ich glaube persönlich auch, es geht irgendwie zu weit, weil es dann eigentlich für die Hersteller, also die Hersteller selber werden ja komplett aus dem Markt rausgenommen an der Stelle, außer dass sie Hardware verkaufen. Dann ist das Interesse der Produktion, glaube ich, sehr gering. Und es gibt Geräte, die sind als Universalgeräte konzipiert. Und da kann man drauf installieren, was man möchte. Und es gibt halt eben Geräte, die sind auch aus anderen Gründen ja nicht komplett offen. Ich finde es richtig, dass der DMA versucht, da eben Schneisen reinzuschneiden, wie es jetzt bei Apple der Fall ist, wie es bei anderen der Fall ist. Aber wenn man ein Produkt herstellt, wo man dann von vornherein auch gewährleisten muss, dass das möglich ist, dann hat man ganz große Probleme plötzlich als Anbieter. Also ein Thema kommt hier schon gerade, ne? Das Thema Garantieansprüche. Wenn ich jetzt hingehe und ich installiere auf einem iPhone, wenn Apple mir das ermöglicht, ein Android-Betriebssystem oder was auch immer, und es funktioniert danach nicht mehr so, dann ist ja die Frage, wer hat denn dafür überhaupt noch die Verantwortung und was tue ich dann eigentlich? Dann löschen im typischen Falle die Garantieansprüche. Wahrscheinlich oder müssten sie wahrscheinlich erlöschen und dann produziere ich vielleicht an einer ganz anderen Stelle Probleme, nämlich wenn im schlimmsten Falle bricke ich das Gerät und dann habe ich danach Elektromüll produziert, weil das nicht mehr wiederherzustellen ist. Oder anders, man müsste vielleicht sogar die Hersteller dann verpflichten, dass es wiederherstellbar ist. Das macht den Aufwand deutlich größer. Damit dränge ich eher kleinere Wettbewerber aus dem Markt. Also da sind ganz, ganz viele Probleme, die damit einhergehen. Und für mein Gefühl, und das ist aber ein ganz böses, ist es so, dass die Free Software Foundation, Europe in dem Falle, ja, an der Stelle möglicherweise auch so ein bisschen manchmal die Fälle davon schwimmen sieht. Weil bisher ist es so, ich habe einen PC, der ist ziemlich offen gewesen. Da gab es ja auch schon mal einen Stress mit UEFI und Secure Boot und so weiter. Aber da konnte ich halt Dinge installieren, wie ich möchte. Und das ist halt von vornherein auch so ein Gerät gewesen. Die Smartphones sind aber nie solche Geräte gewesen, die von Anfang an so dafür konzipiert waren, dass man möglichst frei darauf Dinge installieren kann. Jetzt ist es aber so, dass immer mehr Leute auf solche Geräte aufsetzen und das meiste gar nicht mehr am Computer machen, geschweige sich denn dafür interessieren. Das wiederum ist ein Nachteil für freie Software, weil das Interesse dann möglicherweise auch nachlässt, freie Software zu produzieren. Und es ist grundsätzlich ja durchaus, finde ich, erstrebenswert, auch freie Softwareprodukte zu haben. Also wirklich die Möglichkeit zu haben, komplett ohne in irgendwelche Abo-Produkte oder auch kostenpflichtigen Produkte reingehen zu müssen und trotzdem ja, sag ich mal, gut funktionierende Software zu benutzen zu können. Da gibt es ja hervorragende Dinge, aber all diese Sachen, die findet man auf den Smartphones nicht. Die gibt es da halt nicht, weil die Infrastruktur es nicht hergibt. Oder es sogar erschwert wird, offene Software darauf zu bringen. Und ich glaube, ein guter Mittelweg wäre da was. Also eine etwas weitergehende DMA fände ich sinnvoll. Komplette Geräteneutralität finde ich zumindest, was jetzt Smartphones angeht, schwierig. Router und so könnte ich mir noch anders vorstellen.
Also ich finde, das schießt völlig über das Ziel hinaus. Weil am Ende ist es ja so, dass, also man spricht dem Hersteller damit ja das Recht ab, eine User Experience gestalten zu dürfen. Das und die Geschlossenheit eines Systems gewährleistet das ja ein Stück weit. Also wenn es einen Markt gibt, wenn es das Bedürfnis gibt, eben freie Geräte zu haben, dann müsste der Markt das ja aus sich heraus auch generieren, dass es Hersteller gibt, und die gibt es ja durchaus, die ein alternatives Konzept fahren, die ja sagen, da kann man Software beliebig drauf installieren, beziehungsweise weitaus dann geöffneter sind, sowohl was die Hardware als auch die Software angeht. Also ich denke jetzt an Fairphone zum Beispiel, was ja ein sehr interessantes Konzept ist. Das hat jetzt auch was mit Nachhaltigkeit zu tun bei denen, aber letzten Endes ist es ja auch, geht es ja auch dahingehend, dass eben diese Geschlossenheit, die man bei anderen hat, eben ein Stück weit aufgebrochen wird. Also ich finde, da muss man einfach dem Markt auch ein gewisses Eigenleben zumuten und nicht alles regulieren. Beim DMA stehen sich ja diese Positionen auch ja schon sehr unversöhnlich gegenüber. Natürlich gibt es diejenigen, die sagen, ich habe das gekauft, ich will damit machen, was ich will. Und sag mal, im begrenzten Rahmen ist das ja auch möglich. Im Chat war ja auch schon der Hinweis, man könnte ja zumindest eine abgestufte Regelung schaffen, dass man sagt End-of-Life-Geräte. Also Geräte, zum Beispiel Smartphones, die man jetzt nicht mehr auch vor Sicherheitslücken schützen kann, dass dann die vom Hersteller sozusagen freigegeben werden. Dass die Hersteller sagen, okay, jetzt könnt ihr diese Geräte, wir geben gar keinen Support mehr dafür, Garantie ist ja sowieso dann kein Thema mehr, aber ihr könnt ja jetzt beliebig Betriebssysteme drauf machen und könnt dann meinetwegen in der Open-Source-Community schauen, dass ihr das irgendwie am Leben haltet. Das, fände ich, wäre ein guter Mittelweg. Das wäre im Übrigen auch, was jetzt dann die Elektroschrott-Frage angeht, auch so ein guter Weg, weil der EU ist es ja auch besonders wichtig, da ja Lösungen zu finden, dass eben dann nicht unnötig Elektroschrott erzeugt wird. Also wenn, dann würde ich eher in der Richtung sowas sehen, aber sowas jetzt bei Neugeräten ab Kauf zu machen, weiß ich nicht. Also ich persönlich habe das Bedürfnis null.
Ja, aber das sind natürlich, ne, nicht zu Unrecht ja vorhin auch als von Anna als Aktivist bezeichnete Menschen. Die haben ein großes Interesse, die wollen die freie Software nach vorne bringen. Das finde ich, wie gesagt, auch sehr lobenswert. Ich glaube, an dieser Stelle schießt es halt so ein bisschen übers Ziel hinaus. Die Idee zu sagen, hey, dann gebe ich das nachher frei, das ist so ein typisches Bild ja für Smartphones, Tablets und so weiter, wo dann keine Sicherheitsupdates mehr herausgegeben werden. Finde ich ganz spannend. Ich habe gerade überlegt, ob das damals HP so gemacht hat, dass die das, die haben ja irgendwann mal diese ganze Sparte da von Palm aufgekauft gehabt. Dann gab es da Tablets, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, wenn ich ehrlich bin. Und da konnte man dann Android drauf installieren. Ne? Und es gab ja auch mal die Möglichkeit, dass die sozusagen entsperrt wurden, die Geräte. Sowas gibt es ja ab und zu. Und da ergibt das dann auch Sinn. Dann kann man halt eben eine freie Version von einem Android oder so drauf installieren und damit tun und lassen, was man will. Und ich glaube, so habe ich dieses Gerät, also dieses eine Tablet zum Beispiel, über 6 Jahre irgendwie noch benutzen können. Also das hat, glaube ich, der Nachhaltigkeit an der Stelle tatsächlich gut getan, dass das eben nicht weggeworfen werden musste, weil die Hardware selber, die war gar nicht so schlecht. Und wenn man damit eben zufrieden ist, dann ist das ja total schön, das zu machen. Und da sind dann natürlich durchaus die großen Hersteller wieder gefragt. Aber es kann gut sein, dass die sagen, ja, nee, bevor wir das entsperren, da habt ihr ja die Möglichkeit, dann viel einfacher wieder Jailbreaks zu entwickeln, weil ihr ja dann in das System reinkommt und damit schaden wir uns selbst am Geschäft. Und natürlich will man ja, dass alle 3 Jahre seine Geräte neu gekauft werden. Das ist natürlich schon schwierig, aber wie gesagt, ich finde das ja auch in Ordnung. Fordern kann man das, passieren wird es wahrscheinlich nicht. So im Nachgang jetzt vom frischen DMA ist es sicherlich gut, darüber mal nachzudenken, was könnte jetzt nächster Schritt sein tatsächlich. Also könnte es sinnvoll sein, das einmal weiterzudrehen? Was müsste denn jetzt noch eigentlich aufgemacht werden?
Ja, und solche politischen Vorschläge zählen ja auch häufig darauf ab, einen Mittelweg zu finden. Also, dass man mit dem Maximum an Forderungen ins Rennen geht, es sei denn, man ist jetzt Lokführer und dann irgendwo sich in der Mitte trifft. Das könnte hier natürlich ja auch dann die Absicht sein. Ich finde, dass hier im Chat Estate of Trends noch einen ganz interessanten Aspekt da zu bedenken gibt, der der eben auch damit reinspielt. Und das ist dann halt bei den Peripheriegeräten, die da verbaut sind, die eben auch von Zulieferern kommen und wo dann eben die Software, die da verwendet wird, ja auch dem Urheberrecht von denen unterliegt, beziehungsweise eben die ja auch sich dann entsprechend öffnen müssten. Also man kann dann nicht jetzt nur den Haupthersteller dann in Beschlag nehmen und sagen, du musst es machen, weil der kann im Zweifel dann auch nicht alles freigeben. Also es zeigt sich hier an dem Punkt, dass es dann schon auch doch ein bisschen komplizierter ist, als man sich das vielleicht so beim ersten Nachdenken dann so denkt.
Ich erinnere mich allein an die Probleme, die man unter Linux hatte, ne, mit bestimmten Herstellern von Druckertreibern oder eben auch von Grafikkarten, ne, dass dann Nvidia und AMD, die mussten dann eben zusehen, dass sie dann eben auch irgendwie mit dieser Treibersituation zurechtkommen. Und dann ist ja mal die Frage, wie rigide ist das? Darf ich da jetzt überhaupt einen urheberrechtlich geschützten, wie sagt er so schön, Binary Blob da drin haben? Ja oder nein? Da gibt es natürlich dann auch wieder noch die Verfechter davon, dass es gar nicht sein darf. Also das ist auf jeden Fall ein komplexes Problem, was dahinter steckt. Mal einfach so zu fordern, ist schön und ich finde es auch gut, drüber nachzudenken. Ein paar Schritte in die Richtung zu gehen, fand ich auch gut, aber ich halte es für eher unrealistisch, dass das in näherer Zukunft passieren wird.
Ja, das war doch ein schönes Fazit, würde ich sagen, für diesen Themenblock. Schön drüber nachzudenken, aber wird erstmal nicht passieren. Dann geht es jetzt weiter mit der nächsten Rubrik.
Der Nerd-Geburtstag der Woche.
Glaubt ihr, er lebt noch oder ist er tot?
Lebt denn der alte Holzmichel noch oder wie hieß das?
Ja.
Aber geht es um den Holzmichel?
Nein.
Und dann ist er bestimmt tot.
Ja, er ist tot. I'm sorry.
Oh Mann.
Es ist Douglas Adams. Ja, das dachte ich mir schon, dass Volker sich freut.
Oh je, ich habe Angst. Hoffentlich gibt es da nicht einen Quiz zu.
Wenn ich eine Frage beantworten konnte.
Dann bestimmt.
Ich glaube nicht. Also, es ist, das war ein britischer Schriftsteller und der Autor von Per Anhalter durch die Galaxis. Und der wäre am Montag 72 geboren. Er ist aber leider schon 2001 gestorben. Also nicht sehr alt geworden, der Arme. Da ist er.
Ich wusste gar nicht, dass er um dem immer sowas rumgekreist ist.
Auch ja, ja, na klar. Der ist auch klar. Der war immer in der Galaxis unterwegs.
Ja, ja, das stimmt.
Douglas Adams wurde in Cambridge geboren und veröffentlichte schon zu Schulzeiten Texte in einer Science-Fiction-Zeitschrift für Jugendliche. Während seiner Studienzeit schloss er sich verschiedenen Komikergruppen an und schrieb dann auch weiter. Während einer Tramper-Tour durch Europa kam ihm dann die Idee für Per Anhalter durch die Galaxis. Er selbst sagte dazu: Die Idee für den Titel kam mir 1971, als ich betrunken auf einem Feld in Innsbruck lag. Nicht richtig betrunken, nur gerade so betrunken, wie man nach ein paar starken Gösser wird, wenn man zwei ganze Tage nichts gegessen hat. 1978 gelang ihm dann mit der Science-Fiction-Radiosendung The Hitchhiker's Guide to the Galaxy der Durchbruch. Später wurde die Serie auch als Buchreihe veröffentlicht und zu einem riesigen Erfolg. Science-Fiction-Satire machte Douglas Adams weltberühmt und bis heute sind Zitate und Symbole daraus geradezu legendär. Dass die 42 die Antwort auf alles ist, weiß ja eigentlich jeder, ob er nun Fan von Per Anhalter durch die Galaxis ist oder nicht. Zu diesem Erfolg trug natürlich auch der Kinofilm von 2005 bei. Für den Film schrieb Adams auch das Drehbuch. Leider erlebte er die Fertigstellung des Films aber nicht mehr. Er starb nämlich 2001 im Alter von nur 49 Jahren in einem Fitnessstudio an einem Herzinfarkt. Seit seinem Tod feiern Douglas Adams Fans am 25. Mai den Tag des Handtuchs, um an den Schriftsteller zu erinnern. Das Handtuch wird in Per Anhalter durch die Galaxis nämlich als das so ziemlich nützlichste bezeichnet, was man bei einer Reise durch die Galaxie dabei haben kann. Douglas Adams ist natürlich hauptsächlich für Per Anhalter durch die Galaxis bekannt. Er schrieb aber auch einige Folgen für die Serie Doctor Who. Und ein Buch über aussterbende Tierarten hat er auch geschrieben.
Oh ja, das habe ich gelesen auch.
Ach, tatsächlich?
Das ist ganz interessant. Ja, ja, man erwartet dann totalen Unfug. Aber ist es gar nicht in der Art und Weise. Es hat durchaus auch ernste Momente dann, anders als manche.
Er hat sich wohl auch beschwert, dass niemand so richtig auf sein anderes Werk quasi geschaut hat, sondern es immer nur um per Anhalter durch die Galaxis ging.
Ja, das ist so wie Leonard Nimoy, der konnte ja auch nur noch Spock sein. Also und das. Ja. Oh, ja, das großer zerfretterter Grundschwanzling, sage ich nur.
Ah ja.
Kennt ihr nicht? Nein, ein Gedicht von Vogon. Egal. Mhm. Hast du das Buch etwa nicht gelesen? Anna.
Volker.
Anna.
Bist du, kannst du ja wohl nicht ernsthaft vorausgehen, dass ich das gelesen
das
habe.
Das müssen wir aber noch ändern.
Ich glaube, ich habe nicht mal den Film geschaut, weil das ist mir zu abgedreht.
Ja, ist ein bisschen. Und guck mal, Markus hat noch mal gesagt, warum man das Handtuch dringend braucht.
Das Handtuch schützt vorm Plapperkäfer von Tral.
So ist es. So ist es.
Ja. Ja, vielleicht müssen wir irgendwann mal so Streaming-Sessions machen, wo wir solche Filme gucken, die ich überhaupt nicht
das
kenne.
Das fände ich großartig.
Aber die 42 kenne ich halt trotzdem, ne?
Ja.
Das, was ich mir auch aufgefallen ist, immer wenn ich die heiße Show vorbereite, gibt es für jede Sendung, mache ich einen Ordner, wo ich meine ganzen Infos drin sammle. Und heute ist die 42. Sendung, die ich mache. Das fand ich ganz lustig.
Oh, cool.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke, danke. Tolles Jubiläum, 42.
Ja, oder? 42, das ist das Beste.
Fand ich irgendwie lustig, dass es dann heute ist.
Was mich daran erinnert, wir haben heute, um Schleichwerbung zu vermeiden, für Botti, unseren Nachrichtenroboter, ein neues Getränk erfunden. Nämlich ja. WD-42. Schmeckt besser und löst alle Schrauben. Schon gut. Egal, ja. Nicht so wichtig.
So zwischen dem Zündkerzen-Gulasch.
Genau, lecker. wir können nur dazu raten, Botti zu abonnieren. Dann lest ihr öfter über so einen Quatsch.
Und die 42 ist da auch auf hier die 42 bezogen gewesen, oder was?
Natürlich nicht. Doch, natürlich. Jetzt ist Anna verunsichert.
Ich bin gerade von einem Kommentar. Ich habe gerade gar nicht zugehört. Ich habe überlegt, was der Kommentar hier meint. Anna Volker, da fällt mir ein Oana Trio. Das verstehe ich nicht.
Ist das ein Lied von Trio? Kann das sein? Die mit Da, Da, Da? Ist das gemeint? Ich bin unsicher. Ich bin da nicht so sattelfest bei Trio.
Sorry, deshalb war ich kurz abgelenkt, weil ich das nicht verstanden habe.
Ah, ist es, siehst du? Da hat man der Vorteil, wenn man, guck mal, manchmal hat man Vorteile, wenn man in den 80ern, ich wollte sagen, geboren ist. Das
schon
ja
gelebt
nicht.
Hat. Gelebt.
Die schon. Blütezeit hatte.
Oh, Leute. Ey, ihr seid böse. Schön, dass ihr lachen könnt. Das freut mich sehr.
Ich möchte auch einmal noch hier festgehalten haben, dass das gerade von Malte kam, nicht
von mir.
Ich
werde euch noch alle überleben hier, so.
Oh. Hallo? Du wünschst uns einen frühen Tod?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Du kannst ja ganz alt werden, werde ich halt noch älter. Edge.
Also ich habe mit 15 beschlossen, dass ich 115 werde. Dann will ich ja mal sehen, ob du das schaffst.
Oh. Okay, dann muss ich, oha. Okay, ich sehe zu. Mal gucken.
Wie viel älter bist du denn? Ich weiß es gar nicht.
Ja, wir wollen das jetzt nicht vertiefen.
Da musst du schon ein bisschen älter noch werden.
Ja,
okay.
Das ist korrekt. Das ist mir auch aufgefallen. Danke. Soweit reicht es noch mit Mathe.
In Katzenleben gerechnet.
Oh, guck mal, das war auch jemand lieb jetzt.
Ah ja, genau. Dann hat Anna ja noch 99 Jahre vor, sehr schön wäre. Vor allem, das wäre Kinderarbeit.
Zu Tusalem.
Zu Tusalem, auch schön, ja.
Leute, es wird immer schlimmer hier. Oh je, nein. Danke an den Chat. Danke, Capilino. Wir müssen ein ernstes Wort miteinander reden.
Er ist so alt, dass sein Rechner nur bis 127 rechnen kann.
Also bitte.
Das ist schön, dass alle mitmachen.
Volker, ich würde mir gleich den Twitter-Handle mal sichern, zu Tusalem, ne?
Zu Tusalem, ich guck gleich mal, ja. Ich guck gleich mal. Hier ist ein fies. Manu.
Zum 100. Geburtstag treffen wir uns dann hier alle.
Von wessen jetzt? Deinem oder meinem?
Naja, deiner wird ja als erstes passieren.
Okay. Dann folgt
Malte.
Und
zu meinem können wir uns dann immer noch treffen, weil du ja dann auch noch lebst.
Genau, so ist es.
Okay.
Hört dir jetzt auf. Meine Güte.
Okay,
Taschenrechner.
Machen wir mal schnell weiter. Und zwar mit was auch schon ganz schön alt ist. Nämlich Voyager 1.
Auch schon.
Mega. Das ist alles nur die
Leute. Aber das ist immer noch jünger als Volker.
Oh. Das ist doch alles eine ganz perfide Hinleitung zu dem nächsten Thema gewesen.
Ja. Also, Voyager 1 ist 77 losgeschickt worden. Das hat Volker also auch schon miterlebt.
Da hat Volker noch die Zündschnur angezündet, da schon eine Rakete.
Was habe ich euch eigentlich getan? War ich so gemein zu euch?
Ist doch schön, dass du zu unserer Erheiterung beiträgst.
Ja, das stimmt. Zu irgendwas muss ich ja nütze sein in diesem hohen Alter.
Aber zurück zu Voyager 1. Ist langsam halt auch in die Jahre gekommen und scheint langsam den Geist aufzugeben, was wir von Volker natürlich nicht behaupten können. Wir reden jetzt nur von Voyager 1. Seit letztem November hat die Sonde nämlich nur noch Datenmüll geschickt und bei der NASA hat man sich schon große Sorgen gemacht. Wer mit Lego aufgewachsen ist, ist alt, das stimmt nicht.
Bitte? Nein. Wer ist denn nicht mit Lego aufgewachsen? Der ist alt.
Ja.
So ist es.
So, sorry, war ich auch noch mal kurz abgelenkt. Aber wir sind immer noch bei Voyager 1. Jetzt kam nämlich heute noch ganz frisch die Meldung rein, dass Voyager 1 jetzt doch wieder brauchbare Daten geschickt hat. Die NASA hat laut eigenen Angaben die Sonde sanft angestupst und jetzt verarbeitet sie Daten vor dem Versand nochmal anders. Bedeutet das jetzt, dass die Sonde doch noch in einwandfreiem Zustand ist oder wird das Ende gerade da nur rausgezögert? Weil die Sonde ist ja auch schon ganz schön viel länger unterwegs, als eigentlich geplant war. Also es waren eigentlich 4 Jahre geplant, jetzt sind schon 46.
Genau wie ich.
Die Wahrheit liegt wie beim Alter vom Volker in der Mitte. Nein, Voyager 1 hat jetzt ja tatsächlich dann etwas geschickt, was man im ersten Moment gar nicht dechiffrieren konnte und dann bei genauerer Prüfung festgestellt hat, dass es ein Speicherabbild ist, was auf der einen Seite dann aufzeigt die Routinen, die da drin sind, aber eben auch, und das ist wahrscheinlich spannender, eben die Variablen, die sich ja dann speisen, auch aus den Sensoren und so weiter, und die vielleicht Rückschlüsse darauf zulassen, was denn eigentlich mit dem Computer, beziehungsweise eben ja mit diesem Flight Data, irgendwas da, FDS, dann da los ist, und was eben zu dieser Fehlfunktion führt, dass zuletzt ja nur noch so ein Signal gekommen ist, das dann eben bestätigt hat, dass sie überhaupt noch betriebsfähig ist, die Sonde. Also jetzt kann im Prinzip die Detektivarbeit losgehen, aber ich würde mal behaupten, von dem Idealzustand ist man noch weit entfernt und das ist nach wie vor eben auch die Frage, ob man den jemals wieder erreichen wird.
Also irgendwie wirkt das ja schon wie so eine Abschiedsmessage, ne? So nach dem Motto, erstmal nur noch sagen, ja, ich bin noch da und dann irgendwann sagen, ach Leute, wisst ihr, keine Lust mehr, ein letztes Speicherabbild, ich bin jetzt weg. Seht doch zu, wo ihr bleibt. Aber ich finde diese Aussage des leichten, des sanften Anstupsens irgendwie so schön, weil das auf diese Entfernung natürlich irgendwie erstmal ein bisschen komisch klingt. Wir haben sie leicht angestupst. Da ist sie, guck, wir sehen sie direkt vor Augen.
Hervorragend. Gar nicht so weit weg.
Für die Zuhörer, wir sehen gerade ein Bild von Voyager 1 und da sieht sie noch ganz gut und intakt aus, aber vielleicht geht sie auch in Wirklichkeit gar nicht mehr so gut.
Aber wäre das denn jetzt so dramatisch? Weil eigentlich, wie gesagt, war es ja nur für 4 Jahre geplant, dass die dann in der Gegend rumfliegt. Und jetzt sind 46. Ist es dann nicht auch okay, wenn das Ding jetzt den Geist aufgibt?
Das
hat ganz schön viele Überstunden schon gemacht, das Teil.
Das ist ja wie diese Glühbirne, die irgendwo in einem Feuerwehrhaus in den USA hängt und seit 106 Jahren an ist. Und Je länger sie an ist, desto schmerzhafter ist es, wenn sie irgendwann ausgeht und kaputt ist. Und so ist das mit der Voyager 1 auch. Wenn sie jetzt ihr Missionsziel erfüllt hätte und wäre nach 4 Jahren kaputt gegangen, dann wäre das keine Schlagzeile wert gewesen. Aber dass sie jetzt so lange überdauert hat und ja, wir ja auch Daten bekommen haben bis aus dem interstellaren Raum heraus, ist natürlich schon eine Wucht, ne? Und es wäre schon echt schade, wenn das abreißt, dann diese Geschichte, ja.
Aber es ist ja auch erstaunlich, wie funktioniert das überhaupt, dass die so weit fliegen konnte und immer noch die Daten hier ankommen? Also war das schon geplant damals, dass das funktionieren kann? Oder ist das überraschend gewesen, dass das jetzt immer noch klappt? Weil die entfernt sich ja immer weiter von der Erde. Hat man 77 schon damit gerechnet, dass das aus der Entfernung immer noch senden kann?
Also Volker, du bist ja der Physiker unter uns, du kannst das wahrscheinlich besser erklären, aber ich glaube, es hat natürlich auch was, also grundsätzlich hat man ja schon eben die Telemetrie dafür ausgerüstet, dass sie über sehr große Entfernungen Daten senden kann. Das war ja der Sinn und Zweck, dass ja damals die beiden Zwillingssonden, Voyager 1 und Voyager 2, sind ja in einem Zeitfenster gestartet worden, als ja vier Planeten relativ nah beieinander waren. Und man konnte dann eben auch den Schwung nutzen, wenn sie dann um die Planeten herumgeflogen sind, dass sie dann eben dann zum nächsten sozusagen raushüpfen konnten dann. Und vor dem Hintergrund ist das ja alles schon so geplant gewesen. Und es ist ja auch eine Frage ja der Empfangsinfrastruktur, dieses Deep Space Network, was man da betreibt, um diese Signale, die ja wahrscheinlich immer schwächer werden, dann eben auch aufzufangen und weiter zu verarbeiten. Nun bin ich allerdings überfragt, wie weit das Spiel denn gehen kann, bis das alleine dann, ob das irgendwann aufhört. Volker, ich weiß nicht.
Ich finde, du hast das ja hervorragend schon alles erklärt, viel besser als ich es wahrscheinlich hätte tun können, mit viel mehr Informationen. Naja, das Problem ist halt, dass die Intensität sozusagen, glaube ich, mit 1 durch r Quadrat abnimmt. Je weiter ich weg bin, desto wird das verschlimmert sich halt mit jedem Stückchen ein bisschen mehr. Und natürlich haben wir hier auf der Seite, also der Empfangsgeräte, deutlich Fortschritte gemacht und können halt auch schwächere Signale auffangen. Nichtsdestotrotz war es, glaube ich, nicht dafür ausgelegt, dass das auf diese Entfernung tatsächlich noch funktioniert. Aber natürlich hatten wir schon gehofft, dass die Sonden länger halten als diese veranschlagten 4 Jahre. Ne? Die 4 Jahre waren sozusagen die Mindesthaltbarkeit, wo man gehofft hat, ja, das sollte klappen und alles darüber hinaus ist halt schön. Und jetzt sendet das Ding halt seit über 40 Jahren vor sich hin. Und eigentlich empfangen wir ja jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viele interessante neue Daten. Aber es ist halt natürlich total cool, wenn die Menschheit sagt, hey, Mensch, so weit kommen halt nicht auf die Schnelle mal wieder. Das ist ja auch noch so die Sache dabei. Ne? Man verliert sozusagen seinen entferntesten Satelliten, seinen Außenposten im interstellaren Raum. Wir haben ja sonst keinen weiteren. Und das ist dann schon irgendwie, glaube ich, was Trauriges. Ich glaube, das ist auch mehr, als hier eben drin stand. Es werden nicht nur Männerherzen brechen, wenn die kaputt geht, sondern das ist halt für die Wissenschaft schon sehr, sehr spannend. Also auch, wenn man da durchaus noch lernen kann, okay, was müssen wir jetzt eigentlich für einen Umstand machen, um erstens diese Sonde nochmal zu erreichen, dazu zu bewegen, durch sanftes Anstupsen, wie die NASA dann ja sagt, sich nochmal irgendwie anders zu orientieren oder dann doch das noch weiterhin zu empfangen. Das ist natürlich ein super tolles Experiment, was man da die ganze Zeit hat, das dann leider für lange Zeit erstmal beendet wäre.
Übrigens eine kurze Korrekturmeldung, weil wir in der Einblendung verknackt drinstehen haben, das bezieht sich nicht auf Voyager 1, sondern das war aus der Vorwoche ein Thema. Ich wunderte mich gerade, warum Voyager 1 verknackt sein soll.
Die wird verknackt.
Ja.
Im Chat hatten wir noch die Frage, mit welcher Sendeleistung muss die aktuell bei der Entfernung überhaupt senden, damit hier noch was mit auswertbarer Stärke ankommt?
Ja, die kann ja ihre Sendeleistung nicht großartig erhöhen. Wir müssen halt einfach sensitivere Empfangsgeräte haben. Ich wüsste jetzt aber nicht, was man für eine, also wie niedrig oder gering die Intensität der empfangenen Signale sein darf oder jetzt schon ist, aufgrund der großen Entfernung, müsste man halt rechnen. Nein, ich glaube nicht 1,21 Gigawatt. Das ist ein anderes Thema. Das kam gerade übrigens als Hinweis im Chat. Aber müsste man jetzt, also entweder weiß es jemand zufällig oder kann es irgendwie kurz nachschauen, ansonsten muss man rechnen.
Ach nee.
Also, was auch interessant. Rechnen ist, nee. Also echt nicht.
So zwei Kleinigkeiten noch zum Thema Voyager. Das eine ist ja, der Datenweg 22,5 Stunden braucht eine Übertragung momentan von der Sonde zur Erde und umgekehrt. Und man kann sich vorstellen, wie mühselig das ist, da irgendwie ein Kommando hinzuschicken und mal abzuwarten, dann was denn dabei zurückkommt bei der ganzen Geschichte, gerade wenn man jetzt Debugging machen möchte. Der zweite Punkt, den ich ganz erheiternd, ist ja schon fast makaber, aber es auf jeden Fall interessant finde, ist, dass ja mit dieser ewigen Missionsdauer ja diejenigen, die Software damals geschrieben haben und genau wissen, wie die Sonde funktioniert, ja längst in Rente gegangen sind oder sogar gestorben sind, was ja eben die Fehlersuche jetzt auch sehr kompliziert macht. Insofern fände ich es tatsächlich sogar ganz reizvoll, mal so ein Speicherabbild zu Gesicht zu bekommen. Wie sieht das eigentlich aus? Ne? Also was kann man da eigentlich rauslesen und wie stellt sich das dar? Das ist jetzt einfach nur so ein Spleen, aber als ich das gelesen habe, dachte ich, das wäre eigentlich auch mal ganz lustig. So, was überträgt die denn eigentlich? Weil das ja auch uralte Technik ist, jetzt auch Computertechnik, die ja schon bemerkenswerte Dinge machen konnte eben damals.
Ich wittere ein neues Zahlenbitte, mit dem wir das, wo wir uns damit mal beschäftigen. Vielleicht ist ja, nein, ich weiß ja, dass Markus im Chat ist. Vielleicht kann er sich das kurz notieren. Auftrag geht raus. Nicht Kündigung, sondern Auftrag geht raus. Ich glaube, wir hatten schon mal Dinge dazu, aber vielleicht wäre das nochmal eine Möglichkeit. Ah, 12,6 Watt ist die Sendeleistung. Und das auf die Entfernung. Das ist schon, da muss man schon genau hinhorchen. Spannend. Ja, aber vielleicht ist das was. Wenn Markus da ist, notier mal. Finde ich spannend.
Schon der zweite Auftrag nach dem Royal News Quiz.
Ja, um Gottes Willen. Nein, ich will gar kein Royal News Quiz. Hilfe.
Das können wir dann machen, wenn ich mal wieder mitrate. Hat zwar nicht viel mit Technik zu tun. Müssen wir mal gucken, wie wir da irgendwie die Verbindung hinbekommen.
Markus hat's notiert.
Sehr schön.
Sehr schön, oder?
Ja, ich hoffe. Ich weiß es nicht. Er hat nicht geschrieben, was er notiert hat. Irgendwas ganz anderes. Zwei Liter Milch kaufen. Notiert.
Nein, das Royal Quiz.
Nein,
Memo für mich zu Tusalem.
Wir können auch mal ein Quiz über Volker machen.
Na, um Gottes Willen. Hilfe. Das ist ja langweilig. Und dann idealerweise weiß ich keine Antwort.
Wäre gruselig, wenn wir die dann wüssten und du nicht.
Ja, das ist ein bisschen spooky.
So, okay, da sind wir ja schon beim Quiz, würde ich sagen, machen wir damit auch gleich weiter. Da geht es nämlich um ein ähnliches Wunderwerk der Technik wie Voyager 1.
Die Quizfragen der Woche.
Es geht nämlich ums E-Bike.
Und nicht schon wieder.
Wie, schon wieder?
Wir hatten noch mal so ein Quiz, waren das nicht E-Bikes oder Rasenmäher?
Nein, nee,
was war das?
Ja, genau, das ist so ein Entweder-Oder-Quiz, ne?
Ja, das war ganz fies. Da haben wir nichts gewusst.
Ja, aber nee, sowas wird's heute nicht. Wie gesagt, ich konnte sogar was beantworten.
Oh je, ja, du hast ja auch ein E-Bike.
Das stimmt. Aber du kannst auch was beantworten, weiß ich schon.
Ah.
Also, das passt jetzt natürlich gerade gut, dieses Thema, weil erstens wird's jetzt wirklich vielleicht Frühling. Heute ist ja schönes Wetter. Bei den meisten hoffentlich, also bei uns schon. Und letztes Jahr wurde das erste Mal mehr E-Bikes verkauft als normale Fahrräder, habe ich gehört. Ja, vielleicht könnt ihr ja mal im Chat euch melden, wer alles ein E-Bike hat. Also ich habe eins, auch wenn ich eigentlich noch ein bisschen zu jung bin. Ich dachte immer, so ein E-Bike kauft man sich erst mit 60. Aber
hast schon mal vorgesorgt, als sie noch günstig waren.
Genau. Ich liebe es auch sehr. So, Frage Nummer 1. Das Velocity Dolphin war ein besonderes Bike. Warum denn? Es galt als erstes E-Bike mit 100 km/h Spitzengeschwindigkeit. Es war ein Pedelec im heutigen Sinne. Oder es war ein E-Bike mit Schwimmaufsatz. Oder ein SUV-Bike.
Also wenn es eine seriöse Frage ist, kann sie eigentlich ja nur darauf abzielen, dass es das erste Pedelec im heutigen Sinne war. Weil 100 Kilometer Spitzengeschwindigkeit wäre ja hierzulande eh nicht zugelassen. Schwimmaufsatz und SUV-Bike, ja. Also weiß nicht, ich würde mich jetzt einfach mal auf B festlegen.
Also Dolphin klingt natürlich erstmal so, ne? Schwimmen irgendwie, ich weiß nicht. Das scheint mir zu einfach oder irgendwie tatsächlich so eine Ablenkung zu sein. Es gibt ja ganz viele, es gibt ja auch Fahrräder, die heißen Pegasus und sonst wie. Deswegen haben sie ja keinen Flugaufsatz. Deswegen würde ich da auch nicht unbedingt dran glauben. E-Bike 100 km/h Spitzengeschwindigkeit. Würde man es dann Dolphin nennen? Würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen. SUV-Bike finde ich doof. Pedelec, ja doch, ich wäre auch, ich glaube, ich bin, ich, diesmal schließe ich mich mal Malte an. So.
Okay, zweimal Pedelec. All right. Die andere, all right, the right answer ist
great.
Ist a Pedelec. Ihr habt recht.
It's a Pedelec.
It's the great. Pedelec.
It's the Pedelec.
Ich kann es euch hier auch einmal zeigen.
Ach, Herr Jemine.
Das ist der Schweizer Erfinder Michael Kutter.
Ich dachte schon, es wäre Volker mit anderer Frisur.
Da ahnt man schon, das ist echt nicht so neu, ne? Das sieht fast aus wie eine 70er-Jahre-Frisur,
nee, was der da auf dem Kopf hat. Das ist von 1990, das Bild.
Oh mein Gott, warum sieht der so aus? Warum?
Die Schweizer manchmal ein bisschen hinterher mit den Trends.
Oh, böse. Oh ja, man sieht doch das Fahrrad auf der rechten Seite, das sieht auch deutlich moderner aus, fällt mir gerade auf.
Das sind Prototypen, ja. Also da hat er vielleicht dann auch alte Fahrräder für benutzt. Das Fahrrad wurde 1992 dann rausgebracht und ist quasi das erste Pedelec, das je auf den Markt gekommen ist.
Mit Haarhelm.
Ja. Ich das noch ist der Thomas Anders unter den Fahrraderfindern.
Den E-Bike-Fahrern.
Die Schweiz ist halt bei Modetrends neutral.
Leute, ich krieg's nicht mehr.
Geschmacksneutral, oder?
So, ich habe noch ein paar Infos dazu von Markus bekommen. Es gab vorher auch schon E-Bikes tatsächlich, aber das gilt trotzdem als das erste Pedelec mit trittabhängiger Motorunterstützung. Das heißt, der Motor unterstützt erst, wenn man in die Pedale trat und die zugegebene Unterstützung war auch abhängig von der Trittkraft. Genau. Mhm. Und heutzutage ist das für ein Pedelec zentral. So, schon mal direkt einen Punkt abgesahnt beide. Frage Nummer 2. E-Bike und Pedelec werden zumeist synonym verwendet. Juristisch sind es allerdings unterschiedliche Fahrradkategorien. Ab wann spricht der Gesetzgeber von einem E-Bike? Wenn ein Rad eine Motor-Nenndauerleistung von 150 Watt erreicht, wenn ein Rad per motorunterstützender Trittleistung mehr als 30 km/h erreichen kann, wenn ein Rad Richtungsanzeiger und Bremslicht aufweist oder wenn ein Rad allein durch Motorkraft schneller als 6 km/h beschleunigt werden kann.
Das müssten wir jetzt eigentlich wissen, oder? War das die Frage, die du beantworten kannst?
Nee.
Ah, okay. Ich bilde mir ein, es hat irgendwas mit den Geschwindigkeiten eigentlich zu tun.
Ja, wegen Pedelec, ne? So Pedal. Also ich wäre jetzt auch so für die letzte Option.
Genau, ja. Bilde ich mir ein. Aber gut, es könnte per Motor unterstützter Trittleistung mehr als 30 km/h. Das ist ja. Also das war.
Da sind wir wieder jenseits ja dieser Zulassung, die man da hat.
Du hast ein Pedelec, Anna, ne? Oder?
Ja.
Also sind denn trotzdem ja jeder E-Bike, ne? Das macht ja das ist nicht viel besser. Schneller als 6
km/h. Hat anderen Richtungsanzeiger und Bremslicht?
Ich glaube nicht.
Fährt man mit Warnblinklicht durch Hannover.
Bremslicht wäre voll cool.
6 km/h, das ist ja irgendwie nicht so viel. Das klingt ja hier wie diese Elektro-Rollstühle sozusagen. Da gibt es eine Begrenzung.
Aber es geht doch nicht jetzt um die maximale Geschwindigkeit. Es geht eigentlich nur um die Frage, mit welcher Antriebsart das über 6 km/h kommt. Also sprich, bei dem einen muss man reintreten und bei dem anderen kannst du auch sicher raus das irgendwie dann erreichen.
Dann würde ich, glaube ich, D sagen.
Ja, genau.
Beide D?
Ja. Ja.
Okay, also D ist allein durch Motorkraft schneller als 6 km/h beschleunigt werden kann. Und die Antwort ist richtig. Schon 2 Punkte.
Das
Was
läuft
ist denn hier
Leute?
Los?
Ich habe jetzt gesagt, es ist heute gut.
Dann kommt noch die Frage jetzt, die du beantworten konntest.
Ja, die könnt ihr auch beantworten. Da haben wir schon
Kein Druck jetzt.
Da haben wir in der Heise-Show drüber gesprochen.
Beim Triple muss es jetzt einen Freudentanz geben.
Von Anna aber.
Hier schreibt jemand, solange Anna keinen Helm hat, wird es nichts mit 115 Jahren. Woher willst du denn wissen, dass ich keinen Helm habe?
Echt jetzt? Tada! Oha. Oh, habe ich das gerade wirklich gesagt? Egal.
Natürlich habe ich einen Helm. Weil mein E-Bike fährt nur 25 km/h.
Ach so. Schade, jetzt dachte ich, jetzt kommt's. 100. Okay.
Aber es ist mir schnell genug, da habe ich lieber einen Helm. Noch zu der Frage hier mit den 6 km/h. Also ein E-Bike ist laut dem Gesetzgeber ein elektrifiziertes Fahrrad, welches ohne Tritt. Das war doch der Papierkorb.
Das oder ist mein Schuss.
Das war doch. Entschuldigung. Das war doch der Papierkorb. Sehr schön. Oh. Anna ist not amused, Leute. Seid vorsichtig.
immer einen Topf Suppe unterm Schreibtisch parat.
Sonst verschickt sie nachher noch Kündigungen in den Chat rein.
Ja, genau.
Ja, dann werdet ihr alle blockiert. Kann man Leute blockieren hier?
Na klar. Das Dumme ist, dass niemand ein kleines Werkzeugsymbol hat und selber Leute blockieren kann.
Warum kann er das?
Weil
ich habe mich schon gefragt.
Capellino ja auch, die gehören zu unseren unseren YouTube-Moderatoren, so.
Ah, ja.
Ja, guck mal, willst du auch so einen Schlüssel haben? Dann musst du bei YouTube moderieren. Live-Chat.
Nee, ich moderiere ja hier schon. So, wir sind schon wieder raus hier. Wir wollten doch heute schnell zu Ende machen, damit wir zum After-Show-Party-Ding.
Oh, ja.
Wir haben heute wirklich After-Show.
So ist es.
Wo war ich?
Nächste
also,
Frage.
Das ist das elektrifizierte Fahrrad, das ohne Trittleistung und nur durch den Motor schneller als 6 km/h fahren kann. Bis zu 6 km/h darf als Anfahrhilfe auch bei Pedelec rein relektronisch?
Relektronisch?
Da steht relektronisch.
Ich weiß nicht, das ist ein cooles Wort.
Beschleunigt werden. Nerdwissen, Doppelpunkt. Zumeist werden sie rechtlich wie Mofas behandelt. Bei E-Bikes, die bis 25 km/h schnell sind, sind Prüfbescheinigung und Führerschein, Helm und Versicherungskennzeichen erforderlich. Aha, aber guck mal, bei meinem Pedelec nicht.
Nee, und das nur, obwohl, also die Geschwindigkeit, die Endgeschwindigkeit ist ja trotzdem die gleiche.
Das ist die gleiche, ja.
Ja, sehr lustig.
Und trotzdem trage ich einen Helm.
Nein, in Wirklichkeit
so trage ich einen. In Wirklichkeit trage ich einen Papierkorb.
Ich liebe es.
Immer die
Danke,
Papier
der Chat ist herrlich.
So, Frage Nummer 3.
Tragische Verwechslung beim Feierabend. Papierkorb statt Helm erwischt.
Ich habe da vorne so 2 Löcher reingeschnitten in den Papierkorb. So, letzte Frage, dann haben wir es auch geschafft für heute. Wir müssen nur noch kurz durchhalten. E-Bike-Hersteller VanMoof brachte jüngst Smart-Bike-Besitzern Sorgenfalten ins Gesicht. Warum?
Ja,
hatten wir doch schon mal als Thema hier.
Da haben wir drüber gesprochen, aber ja. Wer weiß, was die
Antwort ist. Könnt ihr es beantworten ohne Antworten?
Das war doch irgendwann nicht das Problem. Sie sind pleite gegangen und die Server sollten abgestellt werden und dann konnte man.
Zahlungsunfähigkeit und so weiter, ne? Ja.
Und dann war das erst, hieß es zuerst nicht mal, dass es noch fahrtüchtig ist. Irgendwas war doch da.
Ja.
Mal gucken, mal sehen.
Also, ich habe noch ein paar andere Antwortmöglichkeiten. Vielleicht verwirrt es euch ja nochmal abschließend. Also, nach einem Update ließen sich einzelne Fahrräder nicht mehr entsperren. Nach der Insolvenz des Herstellers drohten die Cloud-Server abgeschaltet zu werden. Ein Bug in der Betriebssoftware machte den Diebstahl einfach oder falsch verschweißte Rahmen sorgten für vermehrte Brüche.
Ich bin unsicher.
Bist du ganz unsicher, ne?
Ich weiß es nicht. Bin jetzt unsicher. Jetzt bin ich verunsichert.
Ja.
Jauch also, hat doch immer, sind Sie sicher? Wirklich? Ist das Ihre Antwort? Ganz sicher.
Wollen Sie nicht noch den 50-50-Joker benutzen?
Genau, wir nehmen jetzt 50-50-Joker, Telefon-Joker und alles. Dann dürfte ja nur noch B übrig bleiben.
Ja, so ist es. Das war jetzt nicht so schwer. Dann brauche ich jetzt keine Spannung mehr aufbauen. Ihr habt 3 von 3 Punkten heute
ein
gemacht.
Trippel.
Ja, super. Jetzt kommt der Freudentanz von Anna mit dem Papierkorb. Nein.
An den Papierkorb komme ich jetzt leider nicht ran gerade. Aber er wurde schon geleert. Bei der Begrüßung wurde der heute schon geleert.
Oh. Huch. Bist du so spät zur Arbeit gekommen? Entschuldigung, das ist ein anderes Thema.
Hä?
Ach so, bei der Begrüßung in der Heise-Show. Jetzt habe ich verstanden. Ich sagte, als du ins Büro gekommen bist. Entschuldigung.
Nein, als
das
ich
hier
alle begrüßt habe. Welche Begrüßung? Ich werde sonst nicht begrüßt, wenn ich im Büro auftauche.
Echt nicht?
Naja.
Das ist traurig. Das nächste Mal gucke ich extra vorbei.
Okay, danke.
Kurz vor der heißen Show.
Genau. Okay, dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Diskutieren und Raten. Und wir machen dann jetzt After-Show-Party.
So ist es.
Und ja, Malte leider nicht. Malte ist zu weit weg. Der muss ohne uns Party machen.
Einer muss das noch Heise an einem Laufen halten.
Das klingt super. Wir sind höchst dankbar dafür.
Ja, genau. Dann sonst sehen wir uns alle nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr wieder hier wie gewohnt mit den nächsten tollen Tech-News, Royal-News und Quizzen. Und ich wünsche allen eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.